Herzlich willkommen zur 20. IT Online-Konferenz, liebes Publikum. Wir haben jetzt ein sehr wichtiges Thema auf der Agenda, nämlich SAP, BTP und Cyber Security. Wie lassen sich Produktion und Logistik wirkungsvoll schützen? Wir wollen auch sprechen über Risiken für geschäftskritische Systeme, wie man die minimieren kann und wie man insbesondere die Integrität sensibler Daten sicherstellen kann. Und da haben wir jemanden hier heute an Bord, der sowohl das Thema Security als auch die Anbindung von Produktions- und Logistiksystemen über viele Jahre schon gemacht hat.
Ja, und wir freuen uns ganz besonders auf Stefan Eckstein. Er ist SAP Security Pre-Sales Engineer bei Onapsis Europe. Und er sagt, mit der digitalen Transformation durch SAP RISE und BTP stehen Unternehmen vor der Aufgabe, Innovationen und Sicherheit in Einklang zu bringen. Nur mit einem klaren Fokus auf den Schutz geschäftskritischer Systeme können Prozesse in Produktion und Logistik auch nachhaltig optimiert werden. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, servus. Ja, also insgesamt nennt man mich immer den Ecki. Das wissen auch einige der Zuhörer, die ich in der Teilnehmerliste sehe. Ja, und ich versuche heute mal den Fokus wirklich darauf zu legen, auf die Bedeutung dieser Systeme und auf was man vielleicht sinnvollerweise achtet, wenn man sich auf die Cloud-Reise begibt. Und das kann man blauäugig tun, das geht aber auch sehenden Auges. Ja.
Schön, das schauen wir dann. Ja. Und da freue ich mich auch schon besonders drauf und Helge ganz bestimmt auch. Nochmal ganz kurz zum Ablauf. Wir haben jetzt rund 45 Minuten Zeit, die werden wir sicherlich auch gut ausfüllen. Spannendes Thema. Sie, liebes Publikum, haben die Gelegenheit, Ihre Fragen im Chatfenster für Fragen zu stellen. Die nehmen wir dann später auf. Diese Sitzung wird aufgezeichnet und Sie können auf der ON24-Plattform das Layout auch ein bisschen verändern, wenn Sie uns größer oder kleiner sehen wollen. Das ist etwas modulartig aufgebaut. Und im Anschluss an diese Session erhalten Sie auch einen Link zur Aufzeichnung.
Ja, der Technologiewandel bietet auch in Produktion und Logistik natürlich neue Möglichkeiten zur Optimierung und Automatisierung, was ja auch ein ganz wichtiges Thema ist bei vielen Unternehmen und auch auf der Agenda ist die Cloud-Transformation angetrieben, natürlich auch durch SAP mit RISE with SAP und der Business Technology Plattform. Die geben da ja zusätzlich nochmal Gas und Zunder und da fragen sich dann auch die Unternehmen, ja, wie machen wir das denn jetzt alles auch sicher? Weil Move in die Cloud bedeutet ja nicht, dass es automatisch alles sicher ist und der Hersteller sich schon um alles kümmert, sondern man muss da schon zusehen, dass man insbesondere die Integrität der sensiblen Daten sicherstellt, aber auch die Prozesse in Logistik und Produktion sicherstellt, weil wenn da mal so ein System steht, wissen wir alle, das kann ganz schön wehtun. Ecki, welche besonderen Aspekte siehst du denn so bei der Cyber Security für Produktion und Logistik? Was sollte man berücksichtigen?
Ja, man sollte sich zuallererst mal darüber im Klaren sein, wie wichtig die Systeme tatsächlich sind. Also es gibt Systeme, die können vielleicht einmal einen Tag stehen. Wenn das nicht gerade Monatsende ist, dann kann man das verschmerzen oder kann sich behelfen. Wenn das mit Logistiksystemen passiert, dann hat man in aller Regel keinen Plan B. Dann steht die ganze Chance. Und dadurch, dass die Systeme auch brutal vernetzt sind, also das sind keine Inseln, die Systeme, sondern die haben buchstäblich Augen und Ohren überall hin in die Produktion, in die Materialwirtschaft, Materialflusslage, Einlagen, Auslagen, Umlagen, Rückmeldungen aus der Produktion. Das geht von einer einfachen Maschinenrückmeldung über eine Lagersteuerung bis hin zu einer LKW-Waage, die dann misst, wie viel hat er geladen, wenn er das Werksgelände verlässt. Und egal, welches Element dieser Kette da jetzt aufhört zu funktionieren, warum auch immer, kann durchaus das komplette System nach unten ziehen. Und da ja Firmen im Allgemeinen davon leben, dass sie eine Wertschöpfung haben, Dinge herstellen, die sich dann verkaufen lassen gegen bare Münze, kann man sich ausrechnen, wenn das mal ein paar Stunden lang nicht der Fall ist, dann kann das tatsächlich einen Haufen Geld kosten. Ne? Und Es gibt schöne Beispiele für Firmen, die Also man findet es in diversen Pressearchiven. Ich könnte euch jetzt sagen, wo, aber ich tue es nicht. Ja, man kann auch nach googeln, ja, und findet also durch Systemausfälle verursachte LKW-Staus, die also ganze Großräume lahmlegen. Ja, ist klar, wenn jetzt ein großer Laden, wenn der seine 2.500 LKWs am Tag abfertigt und kann das mal einen halben Tag lang nicht tun, dann stehen da halt mal 1.000 LKW auf den Autobahnen rum, die nirgends hin können. Das merkt dann jeder, da haben sie alle was davon. Ne? Und die Presse merkt es natürlich auch. Man kann das schlecht verheimlichen, ne? Es geht nicht mehr. Also man muss diese Systeme wirklich so in den Griff kriegen und so absichern, dass die 24/7 laufen, ohne jede Beeinträchtigung. Ja. Das ist auch, es gibt ja auch verschiedene Fertigungsarten, sollten wir vielleicht noch erwähnen. Ein Einzelfertiger hat es da vielleicht leichter. Der könnte vielleicht, wenn er große Stücke baut, noch eine kurze Zeit mit einem Papierprozess arbeiten. Aber jetzt überleg schon mal einen Fließfertiger, wie will der das machen? Also der ist verraten und verkauft, wenn seine Systeme stehen.
Ja. Ja, Ecki, also die Logistiksysteme sind ja schon eine Achillesferse, das hast du ja jetzt gerade beschrieben. Die sind besonders sensibel, was Störungen betrifft. Was heißt das denn für die Security-Anforderungen und für die Absicherung?
Naja, was mache ich denn normalerweise, wenn ich jetzt einen Verdachtsfall habe? Also ich habe den Verdacht auf den Systemen, was weiß ich, ein PC, irgendeinen Rechner in der Werkstatt, in der Werkzeugausgabe, irgendwas völlig Unwichtiges, der wäre jetzt komisch und möglicherweise gibt es da irgendeinen Befall. Was passiert jetzt? Irgendjemand überlegt jetzt, ne, den Rechner schalte ich mal ab, sicherheitshalber. Und dann stöpsel ich den vom Netzwerk und guck mal, was passiert. Kann den vielleicht mal in einer isolierten Umgebung ohne Netzwerk untersuchen. Das sind alles Sachen, die man mit Logistiksystemen nicht machen kann. Ich kann ein Logistiksystem nicht mal aus dem Netzwerk nehmen, weil ich damit möglicherweise den Systemverbund auftrenne und auch wieder die ganze Chose zum Erliegen kommt. Also ich muss die Dinge im Vollgasbetrieb in den Griff kriegen. Also wenn ich jetzt den Verdacht habe, es gäbe einen Befall in diesem Netzsegment und ich habe den Verdacht, es könnte sich auch, könnte meine Logistiksysteme erwischt haben, weil die eben mit ihren vielen Augen und Ohren überall hin verkabelt sind, buchstäblich, und Schnittstellen haben in alle möglichen Bereiche der Fertigung. Ich kann die nicht einfach isolieren. Ich abschalten natürlich schon mal gar nicht. SAP-System sollte man eigentlich grundsätzlich nicht einfach ausschalten im Panikfall. Also bitte nicht einfach Stecker ziehen. Ich glaube, das hat sich rumgesprochen. Das kann ganz fatal enden. Aber schon die Isolation im Netzwerk kann fatale Folgen haben. Ich muss also wissen, in dem Moment, wo dieser Verdacht aufkeimt, in welchem Zustand ist denn mein System? Und wenn ich jetzt erst anfangen muss und muss Forensik treiben, dann muss ich meinen Infosec-Leuten sagen, hey, wart, bitte den Router noch nie abschalten. Ich guck gerade noch, ob da überhaupt irgendwas Komisches in dem System läuft. Die Zeit habe ich normalerweise nicht mehr. Da sind eine ganze Reihe anderer Leute, sind schon im Panikmodus und haben den Finger auf dem roten Knopf. Ich sollte in dem Moment, wo der Verdacht aufkeimt, also schon wissen, ist mein System noch in Ordnung? Zeigt es Auffälligkeiten? Gab es verdächtige Aktivität in dem System? Und das kann man durchaus hinkriegen. Also es gibt automatische Systeme, die diese Informationen fortwährend liefern, sodass ich auf einen Blick sagen kann, das Ding ist okay, lass es weiterlaufen, lass die Finger davon. Da ist nichts Komisches auf dem System. Das ist sehr, sehr wichtig. Und
sehr gut. Also ja. Wir haben ja so Systemlandschaften, die stark im Wandel sind. Das ist ja, der Hybrid ist das neue Normal, sagt man ja auch. Ja. Das sind SAP-Systeme, zum Teil noch on-prem, in der Private Cloud, in der Public Cloud. Macht das denn jetzt so aus Sicherheitsaspekten für dich einen Unterschied, wo die SAP-Systeme sich befinden?
Ja, das macht's durchaus. Aber lustigerweise genau andersrum, als man es gemeinhin so im Bauchgefühl glaubt. also wir reden jetzt von den SAP-Clouds. Ne? Public Cloud bei SAP bezeichnet Software-as-a-Service-Solutions. In der Welt außerhalb, in der Nicht-SAP-Welt, wird mit Public Cloud einfach der Hypervisor an sich bezeichnet, weil er eben öffentlich zugänglich ist für jedermann, der den passenden Geldbeutel hat. In der SAP-Welt bezeichnet Public Cloud die Software-as-a-Service-Angebot, bei dem ich einfach nur noch ein System konsumiere, das mir von der SAP funktionsbereit zur Verfügung gestellt wird. Das ist schön, fühlt sich unsicher an für den Kunden, weil der Kunde glaubt, er habe wenig Kontrollmöglichkeiten, er hat wenig Einflussmöglichkeiten, er kann das Ding nicht so richtig greifen, er weiß nicht, was in dem Ding da so richtig passiert und läuft, und er kann nicht reingucken, er kann nicht unter die Haube gucken. Deswegen erzeugt es das Gefühl der Unsicherheit. Aber meiner Meinung nach ist es genau die sicherste Variante, ein System zu betreiben, weil da Leute am Werk sind, die ihr Handwerk verstehen und das System bereitstellen. In der SAP-Welt, die Private Cloud, fühlt sich ein bisschen besser an, vom Bauchgefühl her, weil ich mehr Eingriffsmöglichkeiten habe, ich kann mehr Einfluss nehmen auf System, ich habe das ganze System im Zugriff, es ist mein System tatsächlich, das ich nicht nur noch benutze, sondern auf das ich Einfluss nehmen kann. Man fühlt sich ein bisschen wohler damit. Und ganz wohl fühlt man sich natürlich mit dem eigenen System im Keller, weil mit dem kann man tun und lassen, was man will. Da hat man volle Kontrolle. Und diese vermeintliche Kontrolle, das ist das, was sich so sicher anfühlt. Es ist aber eigentlich tatsächlich nicht so. Also ich müsste wirklich in der eigenen Cloud darauf achten, dass die Systeme nach dem aktuellen Stand der Technik abgesichert sind. Dazu habe ich aber gar keine Leute. In aller Regel fehlen mir die Experten dazu. Die hat aber der Hypervisor, der hat das. Der Hypervisor, der hat Heerscharen von Leuten, die in der Lage sind, die Infrastruktur in den Griff zu kriegen. Die wissen, wie man ein Netzwerk absichert. Die wissen, wie man ein Rechenzentrum absichert. Die das auch den ganzen Tag lang machen. Die machen ja nichts anderes. Das sind Leute, von denen träumt der durchschnittliche IT-Chef nur. Die wird er nie kriegen, so Leute. Und in der nächsten Stufe, in der Private Cloud, kommt dann dazu, dass ich dann auf dem Hypervisor ein System hingebaut kriege von einem, der das System hergestellt hat, der das System gebaut hat. Und wer könnte jetzt so ein System besser betreiben als jemand, der es gebaut hat? Der hat wiederum Experten, die aufbauend auf der Security des Hypervisors mit den Anwendungen umzugehen weiß. Der kann die technische Basis betreuen, der kann die Anwendungen betreuen, weil er sie ja besser kennt als jeder andere. Er kennt die bis in die kleinste Ecke. Also es muss von der Logik her schon wesentlich sicherer sein als der komplette Eigenbetrieb, in dem er dann ja doch dazu neigt, vielleicht mal hier oder da was anderes zu tun, was vielleicht wichtiger erscheint oder was vom Management wieder mal mit super wichtig vorbeigeschoben kommt, und damit muss man mal wieder eine eigentlich wichtige Systemwartung oder ein Patch oder so auf die lange Bank schieben. Das sind alles Dinge, die in der Private Cloud also nicht funktionieren. Und in der Public Cloud habe ich solche Anforderungen schon mal gar nicht. Also da muss ich die Systeme nicht immer patchen, sondern der komplette Betrieb der Systeme wird vom Hersteller selbst übernommen, im Falle SAP. Das ist der Hersteller, der die Systeme betreibt. Also einen besseren Betrieb kann es eigentlich theoretisch gar nicht geben. Also man hat das Gefühl, das ist eigentlich der Tenor, Public Cloud ist, also SaaS ist, Private Cloud, ne, da kannst du noch ein bisschen was tun, da können wir mal mit anfangen, und lieber wäre mir, wir bleiben on-prem. Genau betrachtet ist es aber exakt andersrum. Also je weniger ich als Kunde die Chance habe, meine Systeme zu vernachlässigen und verschludern zu lassen, umso sicherer bin ich, und das bin ich logischerweise abgestuft. Hypervisor Hosting ist besser als mein eigener Keller. Private Cloud ist besser als das Eigenhosting auf dem Hypervisor, und Public Cloud, ja, da habe ich kaum noch Möglichkeiten, das System kaputt zu machen. Ich kann es höchstens noch compliance-schädlich konfigurieren, indem ich jedem alle Rechte gebe und Verschlüsselungen abschalte oder Logs abschalte, die vielleicht nützlich wären. Aber mehr kann ich an dem Ding nicht mehr kaputt machen. Ja. So sieht's aus.
In diese Richtung auch gedacht, da denken ja auch viele Unternehmen hin, zumindest ist das auch meine Erfahrung. Also viele würden ja auch mit dem Move in die Cloud, in die Public Cloud zum Beispiel, gerne die Verantwortung für den Betrieb und auch die Sicherheit dann an den Provider abgeben. Aber inwiefern würdest du denn jetzt sagen, ist da Wunsch und Realität mit abgedeckt?
Das ist ein Phänomen tatsächlich. Das ist ein Phänomen, das ich eigentlich überhaupt nie verstehe, wo das herkommt, weil es hat nie jemand gesagt, dass die Cloud so ein Full-Service rundum Sorglos-Paket ist. Ich meine, nicht mal das SAP-Marketing hat derlei Dinge behauptet, aber der Kunde meint das. Ne? Das, ich habe die Dinge nicht mehr bei mir im Keller stehen, also geht's mich auch nichts mehr an. Ja, hallo, es sind immer noch eure Systeme, es sind die Systeme des Kunden. Die stehen einfach nur woanders, aber das ist völlig wurscht, wo die stehen. Ja, jetzt kommt es darauf an, wer übernimmt denn welche Verantwortung? Kriege ich meinen Dienstleister dazu, dass er mir eine Verantwortungsübernahme bescheinigt für die Systeme? Das wird er nie machen. Der sagt, nö, ich betreibe die nach allen Regeln der Kunst und hat vielleicht im SLA noch irgendeine minimale Penale vereinbart, falls mal irgendwo eine Systemverfügbarkeit nicht die geforderten 99, irgendwas Prozent erreicht. Aber das ist es dann auch schon. Ne? Wenn ich durch Nichtverfügbarkeit der Systeme meine Firma an die Wand fahre und damit auf der Titelseite der Wirtschaftswoche auftauche, ne, dann nützt mir das nichts, wenn ich auf den Provider zeige und sage, ja, aber der hätte sich doch kümmern müssen. Ne, ne, die Verantwortung habe ich schon selber. Also kümmern muss ich mich immer selbst. Immer. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Und es ist auch logisch, dass ich mich umso mehr kümmern muss, je mehr Einflussmöglichkeiten ich habe. Also ich muss mich maximal kümmern um meine eigenen Systeme, die ich selbst im Keller betreibe. Da habe ich keine Ausreden mehr. Da geht mich die Infrastruktur an, ich muss mich um meine Netze kümmern, ich muss mich um meine Betriebssysteme kümmern und ich muss mich um meine Anwendungen kümmern. Also so ganz grob sehe ich so diese drei Kategorien. Das Netz, die Infrastruktur und dann die Server selbst, die virtuellen normalerweise, mitsamt ihrem Betriebssystem. Und dann habe ich darauf die Anwendung, die auch 1000 Stellschräubchen hat, die mir fürchterlich falsch einstellen kann und die genauso wie das Betriebssystem auch Patches hat, auf die es ankommt. Also diese drei Ebenen, die gehören alle mir und um die muss ich mich kümmern. Und wenn ich das jetzt in die Cloud schiebe einfach, also einfach nur hoste, ist das genau das Gleiche, wie wenn es bei mir im Keller steht. Wenn ich jetzt die sogenannte Private Cloud bei der SAP buche, also was hier in dem RISE-Programm ja stark favorisiert wird, weil man da auch noch so ein Schnupperpaket für BTP-Services kriegt und auch geholfen kriegt bei der S4-Migration, das ist ja auch verlockend für manchen, dann habe ich etwas weniger Verantwortung für nicht nur die Infrastruktur, die macht der Hypervisor, sondern eben auch noch für den technischen Unterbau meiner Anwendung, weil mir die SAP alles bis Oberkante HANA bereitstellt und auch dafür gerade steht, hoffe ich mal. Müssen wir die Servicebeschreibung ganz intensiv lesen, wie weit die Verantwortung da reicht, aber ich denke schon, weil ich ja als Kunde nur noch meinen eigenen Tenant kriege, auf dem ich schon fast nichts mehr machen kann, außer ihn benutzen. Das nimmt mir aber nicht die Verantwortung für das Gesamtsystem von den Schultern in der Private Cloud, weil das ist immer noch mein System. Ich bin dafür verantwortlich, die SAP zu beauftragen, die Anwendungen zu patchen. Ich bin dafür verantwortlich, dass das System ordentlich konfiguriert ist. Ich bin dafür verantwortlich, dass das System also immer gemäß Best Practice konfiguriert ist und muss das möglicherweise ja auch reporten. Wenn ich also berichtspflichtig bin, weil ich reguliert bin, dann komme ich nicht umhin, mich darüber sachkundig zu machen, damit ich meinen Berichtspflichten auch nachkommen kann. Also ich habe eigentlich die gleiche Arbeit wie vorher. Infrastruktur, ja, muss mich vielleicht nicht unbedingt interessieren, aber Vielleicht schon noch, weil ja, das ist ja mein System, das vielleicht betroffen ist, falls der Provider irgendwelche Fehler macht, je nachdem, wie weit eine Verantwortung da durchreichbar ist. Das weiß ich nicht, ob man tatsächlich Verantwortung für die Infrastruktur an einen Hypervisor verlagern kann, weil genau genommen kann ich es ja immer noch konfigurieren. Ne? Außer in der Private Cloud, da kann ich das nicht mehr kaputt machen, aber im Hypervisor direkt kann ich es noch machen. Was meiner Meinung nach erschwerend dazu kommt, ist, dass ich jetzt mit meinem sowieso schon chronisch unterbesetzten IT-Team plötzlich Umgebungen managen muss, mit denen ich mich nicht auskenne. Das scheint mir so ein ganz, ganz großes Problemfeld zu sein. Also ich habe jetzt Leute, die sind in der Lage, meine eigene Landschaft im Griff zu halten. Die können auch im Netzwerk einigermaßen damit umgehen, dass ich vielleicht Vorstände habe, die immer noch auf lokale Adminrechte bestehen, weil sonst die Verwaltung vom Golfclub nicht mehr auf dem Dienstlaptop läuft. Das kriegen die alles einigermaßen in den Griff. Jetzt sollen die gleichen Leute sich plötzlich um die ordentliche Konfiguration meiner Private Cloud kümmern, um die Beauftragung von Diensten bei der SAP. Man muss alles fernsteuern. Man kann seine gewohnten Diagnosetools nicht mehr verwenden, weil man die Zugriffe nicht mehr hat. Ich denke, dass unterm Strich der Aufwand da tatsächlich höher wird. Also die Verantwortung ist immer noch da. Der Aufwand, den ich treiben muss, ist höher. Und mein Team muss diesen Aufwand ja zusätzlich zum normalen Tagesgeschäft betreiben, weil ich werde ja nicht alle meine On-Prem-Systeme schlagartig los. Also ich habe auch einen Kapazitätsmangel, der durchaus spannend werden kann. Ne? Die Leute müssen plötzlich mit sehr viel mehr Systemen und zwei verschiedenen Welten klarkommen. Das öffnet doch vermutlich auch wieder Tür und Tor für mögliche Fehler, ne, die da aufkeimen. Ja.
Das, also okay, ich dann lass uns doch mal gucken auf die BTP. Das ist ja auch das Thema unseres Talks heute unter anderem. Welche Rolle spielt denn da so aus deiner Sicht die BTP? Also man kann da ja, und das ist die Erwartungshaltung vieler Kunden, ja auch die Komplexität so ein Stück weit reduzieren in stark vernetzten Systemen. Ne? Das Thema Integration. Aber berücksichtigen muss man da ja auch die Cyber Security. Also sag da doch bitte nochmal so ein paar Sätze dazu. Erstens, wie schätzt du das ein bezüglich Reduktion der Komplexität in Produktion und Logistik, aber auch, wie sichert man die ab? Wie macht man die BTP sicher? Oder muss man da gar nichts tun, aus deiner Sicht?
Ja doch, das hängt schon ein bisschen davon ab, welche Services ich konsumiere in der BTP. Also in der BTP kriege ich hauptsächlich Services angeboten, die es mir erlauben würden, wenn ich denn so clever wäre, das zu machen, viele meiner Eigenbaugewächse, die ich im Laufe der Jahrzehnte so zusammengeschustert habe, durch BTP-Services zu ersetzen, abzulösen. Das heißt also, meinen Eigenbau-Wildwuchs zurückzufahren zugunsten der Nutzung von BTP-Services. Da habe ich das zu leisten, was ich im Rahmen der Konfiguration dieser Dienste, die ich konsumiere, machen kann. Falsch machen kann. Das ist wahrscheinlich in der Cloud-Plattform-Integration ist es möglicherweise mehr, was ich falsch machen kann, als jetzt in der einfachen BTP-Komponente, in einem einfachen BTP-Service. Aber grundsätzlich ist BTP eine Riesenchance, meine Eigenbauten zurückzufahren und zu substituieren durch BTP-Services. Und damit auch in den Genuss zu kommen, dass ich vieles jetzt einfach als Software as a Service konsumieren kann, um dass ich mich früher selbst kümmern musste um Weiterentwicklung, um Kompatibilität, um Anpassung an neue Releases, an sich verändernde Umgebungsbedingungen. Das kann ich alles vom Hals kriegen. Aber das ist auch ein Riesenaufwand. Ich muss die Anwendungen analysieren. Was leisten die für mich? Was können die? Das ist kein einfacher Job. Die Security in der BTP, die halte ich ähnlich wie generell bei allen Software-as-a-Service-Angeboten für tendenziell deutlich besser als alles, was mein chronisch überlastetes eigenes Team jemals hinkriegen könnte. Das liegt in der Natur der Sache. Da gibt es einen Betreiber, der sich auskennt mit dem Kram. Und das Ganze auf dem Halbweise mit Experten, die sich auch auskennen mit der Infrastruktur und die das auch den ganzen Tag lang machen. Also die Gesamtsituation wird ja schon deutlich sicherer. Man hat als Kunde so das mulmige Gefühl, jetzt habe ich Schnittstellen. Ey, hallo, die habe ich mit meinen Eigenbaugewächsen im Keller genauso. Es ändert sich an sich nichts. Also,
ja. Okay, lass uns doch jetzt mal von der BTP und dem Sicherheitsaspekt direkt in eine Transition-Phase mal reinzoomen. Was ist denn bei so einer Transition-Phase in die Cloud an Sicherheitsaspekten zu beachten, wenn man so mittendrin steckt und gerade im Übergang ist?
Im Übergang müsste man, wenn man genau hinguckt, eigentlich von selbst erkennen, dass man plötzlich zwei Welten parallel zu betreiben hat. Also ich muss ja zwei Welten gleichzeitig bedienen. Ich habe meine bestehende Welt noch. Ich muss die Cloud-Welt bedienen, muss dort Systeme aufgebaut kriegen, muss mich plötzlich mit Tools rumärgern, mit denen ich vielleicht noch nie Kontakt hatte vorher. Muss lernen, wie gehe ich denn mit dem Hypervisor um, falls ich also direkt hoste, wenn ich jetzt mal nicht von der Sub-Private Cloud rede, sondern vom eigenen Hosting. In der Private Cloud bin ich auch noch mit Hypervisor-Tools beschäftigt, weil ich muss vielleicht viele meiner angebundenen Systeme sinnvollerweise ebenfalls in die Cloud bringen, dann halt in meinen eigenen Tenant und nicht in den SAP-Tenant. Also ich muss lernen, wie der Hypervisor funktioniert und was der mir alles an Konfigurationsmöglichkeiten bietet. Das wird sehr spannend. Und das alles muss ich mit einem Team machen, das für die Migration vielleicht noch ein paar externe Kräfte dazu kriegt, aber ansonsten weitgehend unverändert ist. Also Tagesgeschäft plus Migration. Und was wird da jetzt passieren? Jo, man wird möglicherweise die Aufmerksamkeit für seine bestehende Landschaft ein bisschen zurückfahren, damit man ein paar Kapazitäten frei hat für das Migrationsprojekt. Das kann sich aber im Betrieb von Logistiksystemen, die, wie wir ja schon gehört haben, lebenswichtig sind für den Betrieb, kann das übel ausgehen. Also das ist keine gute Idee. Und das ist eine Herausforderung, dass man versuchen sollte, in dieser Phase sich möglichst viel Unterstützung zu sichern und das vielleicht nicht nur bei Beratungsunternehmen, indem man Consultants dazu bucht, sondern dass man auch das eine oder andere nervige Regelthema vielleicht durch eine Automatisierung erschlagen lässt. Also zum Beispiel die kontinuierliche Überwachung meiner Systeme, das Monitoring meiner Systeme. Das kann ich vortrefflich an ein automatisches System auslagern, das mir einfach Bescheid gibt, wenn sich was Verdächtiges tut oder wenn irgendwo eine Abweichung vom Soll festgestellt wird im Audit, um die ich mich schnell kümmern sollte. Das nimmt mir Druck von den Schultern und erlaubt es mir vielleicht, mich mehr auf das Migrationsprojekt zu konzentrieren und das vielleicht auch ein bisschen flotter und besser über die Bühne zu bringen. Also ich muss verhindern in dieser Phase, dass ich weniger Aufmerksamkeit auf meine On-Prem-Installation legen kann, weil mir die Kapazitäten fehlen und gleichzeitig zu wenig in mein Migrationsprojekt und damit habe ich eigentlich beide Welten nicht mehr im Griff. Das könnte tatsächlich dabei rauskommen, dass also beide Welten, um die ich mich gerade kümmern muss, vernachlässigt werden und die neue Welt vielleicht sogar schon von Anfang an vernachlässigt wird. Was ich in dem Kontext sehr oft höre, und das ist ganz kurios, wenn man mit Firmen in dieser Phase redet und sagt, jo, habt ihr jetzt ein Security Monitoring schon mal aufgebaut oder tut ihr da was? Och, nö, das, wir sind gerade in der Migration. Das machen wir dann, wenn die Migration fertig ist. Hä? Wie? Das ist so ein bisschen so ungefähr wie, ja, ich weiß, ich sollte mich um eine bessere Krankenversicherung bemühen, aber ich baue gerade ein Haus und ich kümmere mich um die bessere Krankenversicherung, wenn es fertig ist und ich dort eingezogen bin. Ich meine, eigentlich weiß ja jeder, dass gerade im Hausbau, wenn ich viel selber mache, die Möglichkeit, dass ich mich fürchterlich verletze, die Unfallgefahr wesentlich höher ist als im Normalbetrieb. Also sollte ich mich doch bitte sofort darum kümmern und nicht abwarten, bis die Gefahr vorüber ist und mich danach darum kümmern. Also ich habe Systeme on-prem, die ich nicht aus den Augen verlieren sollte, und ich habe Systeme im Aufbau, um die sich möglicherweise überhaupt niemand kümmert, die aber schon da sind und die auch Einfallstore bieten. Und da die ja wiederum vernetzt sind mit meinen eigenen Systemen, ist es ein Einfallstor, das ich durchaus in mein restliches Netzwerk, in meine restliche Landschaft fortpflanzen kann. Es geht ja nicht nur darum, dass ich in ein System einbreche und dort irgendwelche Daten klaue. Der Hauptangriffspunkt und das eigentlich Gefährliche sind die Scans der Ransomware-Gruppen. Die scannen mit ihren Exploit-Kits alles, was sie erwischen. Und wenn die irgendwo einrasten können, versuchen die, komme ich dadurch weiter in die Infrastruktur. Also finde ich dort genügend Informationen, um mich in der Infrastruktur des Kunden fortzupflanzen, bis ich irgendwo ein interessantes System finde, mit dem ich Geld verdienen kann. Und das gilt es, dicht zu machen. Und das gilt für Cloud-Systeme natürlich ganz besonders. Ich kann den ja einfach links liegen lassen, solange die noch im Aufbau sind. Nee, die sind, sobald der Rechner läuft, sind die gefährdet. Genauso wie meine Systeme im eigenen Keller.
Ecki, jetzt gibt's ja auch Produktionsunternehmen, die zur kritischen Infrastruktur gehören. Wenn ich da an Getränkeproduktion oder sowas denke, ich schon noch viel mehr Beispiele, die dir gleich einfallen. Welche regulatorischen Anforderungen muss man denn da zum Thema Security eigentlich berücksichtigen? Und was würdest du denn wäre?
Das ist eine ganz spannende Frage, die ich leider nicht abschließend beantworten kann. Das werden wir alle, denke ich, in der nächsten Zeit noch lernen, was da so alles passieren kann. Aber klar ist, ich habe Kontrollpflichten, ich habe Sorgfaltspflichten, ich habe Prüfpflichten, ich habe Berichtspflichten. Mhm. Es liegt eigentlich in der Natur der Sache, dass ich die nie erfüllen kann, wenn ich keinen Zugang zu den Systemen habe. Also ich muss meine Systeme im Griff haben, ich muss meine Systeme untersuchen, ich muss sie aktiv monitoren, ich muss im Falle von verdächtiger Aktivität Meldung erstatten. Reicht es dafür, wenn ich einfach diesen Selbstaudit des Providers einfach 1:1 durchreiche? Ist das statthaft? Reicht das? Oder muss ich tatsächlich mein eigenes Monitoring machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand weiß momentan, aber das wird die nähere Zukunft, wird uns das ganz unmissverständlich zeigen, ob diese vermeintliche Provider-Verantwortlichkeit da tatsächlich greift, ob der Regulierer das frisst oder ob er sagt, nee, es ist dein System, oder es sind im Falle der Public Cloud immer noch deine Daten. Es ist zwar nicht mehr dein System, aber es sind noch deine Daten, für die bist du auch verantwortlich. Also kümmere dich bitte drum, und wenn ich dich frage, ob deine Systeme an dem aktuellen Stand der Technik gehärtet sind und die notwendige Resilienz, ist auch so ein schönes Wort, haben, dann gib mir bitte nicht einfach irgendwelche komischen Berichte von deinem Provider, sondern ich will das mit deinen Worten hören. Ich will das aus deinem Mund hören, weil du bist derjenige, der mir gegenüber als Regulierer berichtspflichtig ist und nicht dein Provider. Das ist eine sehr spannende Frage. Ich würde sicherheitshalber als Anwender hergehen und würde mein eigenes Monitoring aufsetzen, würde mein eigenes Berichtswesen aufsetzen, um gar nicht erst in den Verdacht zu geraten, dass ich möglicherweise meine Sorgfaltspflichten vernachlässige, weil ich irrtümlicherweise annehme, dass ich mich in der Cloud um nichts kümmern muss. Ja.
Hier gibt es denn von eurer Seite Best Practices, die man jetzt so mal zusammenfassen kann, wenn es um die Absicherung von SAP-Systemen geht in Sachen Cybersecurity? So ganz allgemein.
Ja, ganz allgemein gibt es schon. Also jetzt speziell im Cloud-Aspekt würde ich extrem empfehlen, dass man sich mit dem Thema Cloud mal vorher beschäftigt intensiv. Also erstmal gucken, was ist das denn überhaupt? Also ist die tatsächlich böse oder ist sie vielleicht gar nicht böse? Was gibt's denn an Cloud? Was ist ein Hypervisor? Muss es denn ein Hypervisor sein? Mache ich vielleicht eine Co-Location? Geht genauso? Oder muss es vielleicht überhaupt eine von diesen großen Hypervisor sein? geht das Ganze einfacher. Es gibt eine Menge Rechenzentrumsbetreiber, bei denen ich Rechner mieten kann für relativ schmales Geld. Und damit habe ich schon mal einen großen Punkt aus dem Weg geräumt, nämlich die Verantwortung für die Infrastruktur, die ist dann nicht mehr meine. Ich habe eine ordentliche Location, ich habe eine Klimatisierung, ich habe einen ordentlichen Brandschutz, sauerstoffarme Atmosphäre, ich habe eine gescheite Notstromversorgung. Das sind alles Dinge, die mir selber schwerfallen im Rechenzentrumsbetrieb. Also ja, es muss nicht zwingend ein Hypervisor sein, es ginge auch anders. Dann sollte man bei der Auswahl des Hypervisors sich selbst schlau machen und vielleicht nicht unbedingt seine Stammtischbrüder fragen. Die sind an der Stelle vielleicht schlechte Ratgeber. Also mir fällt insbesondere auf in Projekten, also ich habe in den letzten Jahren so an die 200 POCs gemacht und mir fällt also ein sehr merkwürdiges Ungleichgewicht bei der Hypervisor-Auswahl auf, dass es nur in Deutschland so gibt. Also hier tendieren die Firmen zu einem bestimmten Hypervisor. Das ist technisch nicht fundiert, das ist technisch nicht erklärbar. Während Anbieter, die das Thema Cloud von Natur aus wesentlich besser beherrschen, also viel mehr damit befasst sind, die werden gerade in Deutschland extrem selten ausgewählt, während die schon im noch europäischen Ausland deutlich häufiger zum Zuge kommen. Also da scheinen mir doch viele Entscheidungen wirklich am Stammtisch getroffen zu werden. So, was nimmst denn du da? Ah, du nimmst das, ah, dann nehme ich das auch. Das ist ja klar, logisch, muss ja gut sein. Nee, muss es nicht. Also guckt euch an, guckt euch die Tools an, fangt mal an, ein System zu betreiben auf dem Hypervisor. Schickt mal die Infrastrukturleute drauf, dass der mal sieht, von was redet der da? Ja, Network Load Balancer, das kriege ich noch hin, das kapiere ich noch. Aber was ist bitte ein Application Load Balancer? Oder wo zum Teufel stelle ich mal Default Gateway ein? die Hypervisor, die verwenden teilweise Sprachen, die ein altgedienter Hase überhaupt nicht mehr versteht. Also ich bin jetzt 62, mir fällt es verdammt schwer zu verstehen, was meinen die da überhaupt? Überhaupt geschweige denn die Bedienlogik dieser Konfigurations- und Diagnosetools, die der Hypervisor mir bietet. Also wenn man da überhaupt von Logik reden kann, sehr, sehr sonderbar für den Altgedienten. Ne? Und es ist also nie gesagt, nur weil der seinen Cisco-Router mit verbundenen Augen konfigurieren kann, was zugegebenermaßen schon mit offenen Augen eine Heldentat ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass der auch einen Hypervisor ordentlich konfigurieren kann, weil der ganz anders funktioniert. Also das sollte man vorher üben und nicht erst im Laufe des Migrationsprojektes, sonst kommt dieser merkwürdige Effekt zum Tragen, dass man die Erfahrungen, die man gebraucht hätte, immer erst dann hätte, kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Man kann solche Erfahrungen durchaus vorher machen und hat damit vielleicht ein besseres Projektergebnis. Ansonsten passiert es einem, dass man mit der Migration fertig ist und am liebsten wieder von vorne anfangen würde, weil man jetzt im Verlauf der Migration gelernt hat, wie man es richtig machen würde. Also das würde ich vorab lernen, das ist ganz wichtig. Macht euch vertraut mit dem Thema Cloud, mit dem Thema Hypervisor und guckt genau an, welchen Vorteil bringt mir RISE, nämlich den Vorteil, dass ein wesentlicher Teil der Anwendung noch vom Hersteller der Anwendung selbst verantwortet wird. Das kann nicht schlecht sein, das erschließt sich sofort. Also es müsste eigentlich okay sein, wenn derjenige, der ein System gebaut hat, sich auch drum kümmert und mir das bereitstellt und das System auch pflegt, auch wenn es nur der technische Unterbau ist. Aber es muss klar sein, dass ich im Falle RISE mich um sehr viele Dinge noch kümmern muss, weil ich eben viel Zugriff habe. Und wenn ich viel Zugriff habe, habe ich viel Einfluss aufs System und kann auch viel zerstören. Ich glaube, Voltaire hat es mal geprägt, den Satz da, mit großer Macht geht große Verantwortung einher. Das ist tatsächlich so. Deswegen in der Private Cloud sich darüber bewusst sein, ich muss immer noch viel tun. Und das möglicherweise mit meinem unverändert kleinen oder sogar reduzierten IT-Team, das jetzt sich um beide Welten kümmern muss und das hoffentlich auch zu 100% schafft. Ja. Und das ist also der erste Punkt. Zweiter Punkt ist, sich tatsächlich zu überlegen, brauche ich Private Cloud, nützt mir Public Cloud, wo wo nehme ich die eigentlich her, dieses Know-how, lese ich das irgendwo, kriege ich Infos, nützt mir das, wenn ich andere Anwender frage nach ihren Erfahrungen, ja, wenn die darüber berichten, ich weiß nicht, wer jetzt da freimütig drüber redet, in welche Fallen er alles so reingetappt ist. Normalerweise hört man doch da immer große Erfolgsstorys. Alles war toll, alles war super, alles war prima und es ist auch ganz billig, macht es ruhig. Dann sollte man eigentlich schon spüren, dass das alles so in der Form nicht stimmt. Also, macht es rechtzeitig ganz einfach. Also kümmert euch drum, macht Erfahrungen im Umgang mit der Cloud, wählt einen Hypervisor aus, der passt zum eigenen Team. Also wenn das Gefühl ist, ich komme mit einer Google Cloud besser zurecht als mit einer Azure Cloud, dann wäre das für mich das Auswahlargument, weil die Leute müssen es betreuen und sollen sich drin zurechtfinden in dem Hypervisor und findet raus, an welchen Stellen kann ich profitieren, wenn ich auf SaaS-Angebote des Anbieters eingehen, nämlich zum Beispiel BTP-Services, die in reichlicher Zahl vorrätig sind und angeboten werden von der SAP. Wo ermöglicht es mir, so ein Service von meinen eigenen Gewächsen wegzukommen, von meinen eigenen Bastelwerken, die ich jetzt jahrzehntelang mit mir rumgeschleppt habe, wegzukommen und die zu substituieren mit einem Service und mich da ein bisschen mehr dem Standard zu nähern. Ja. Das wird in der Logistik aber gar nicht so einfach. Also auch da muss man dann mal die Praktiker befragen und muss dann fragen, sag mal, kriege ich das überhaupt hin? Ne? Also der Wunschtraum, dass man jetzt alles einfach mal einen Restservice konsumieren lässt, der einem angeboten wird von der BTP-Komponente, ja, das mag im Einzelfall funktionieren, aber gerade in der Produktion hat man es dann doch häufiger mit recht historischer Technik zu tun. Also die Annahme, dass jetzt jede x-beliebige Maschinensteuerung einen Restservice konsumieren kann, das wird nicht klappen. Sind wir weit davon entfernt, ja.
Okay, lass uns mal in Richtung Publikumsfragen gucken, weil wir sind in der Zeit auch schon ein Stück fortgeschritten.
Ja, stimmt. Hier
sind einige Fragen aus dem Publikum. Wie sicher bewertest du denn die SAP PIPO und die Cloud Integration? Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, gut. Grundsätzlich gilt die Sicherheit von SaaS-Anwendungen. Das heißt, der Betrieb der Anwendung ist weit weg vom eigentlichen Konsumenten, vom Anwender. Das heißt, er hat schon weniger Beeinflussungsmöglichkeiten, er kann es noch falsch konfigurieren, aber er kann es nicht mehr so ruinieren, das System, dass es sich auf seine Infrastruktur auswirkt, dass es zurückschlägt. Also er kann Interfaces falsch konfigurieren, er kann vielleicht Verschlüsselungen weglassen, das sind aber alles ziemlich offensichtliche Dinge. Ich halte es grundsätzlich für weit, weit sicherer, als wenn ich jetzt ein PO in meinem eigenen Brett betreibe. Alleine schon mal deswegen, weil es ein Java-basiertes System ist, die zu der besonders vulnerablen Sorte gehören. Also auf jeden Fall, also Cloud Integration immer bevorzugen vor einem selbstbetriebenen PO. Ich sehe da keine großen Schwierigkeiten. Also man kann es falsch konfigurieren. Aber es wird mich nie umbringen, wenn ich es falsch konfiguriere. Im schlimmsten Fall funktioniert halt meine Schnittstelle nicht oder ich zerstöre irgendwelche Daten, aber es schlägt nicht durch in meine eigene Infrastruktur.
Ecki, dann lass uns nochmal eine zweite Frage aus dem Publikum nehmen und das wäre dann noch die letzte mit Blick auf die Uhr. Wie monitore ich denn unsere stark vernetzten Logistiksysteme am besten, fragt hier jemand.
Naja gut, das sind wir auf meinen drei Ebenen, die ich so sehe. Also ich habe nichts mit 7-Layer und so einem Quark, sondern ich sehe 3 Layer. Ich sehe die Infrastruktur an sich, dafür hat man normalerweise seine Tools. Da habe ich meine Intrusion Detection, vielleicht meine Intrusion Prevention, die einfach zumacht im Falle eines Falles. Mein XDA-System, alles tolle Buzzwords, das dann sogar noch reagieren kann. In geeigneter Art und Weise hoffentlich, also Infrastruktur monitoren, dann den Server an sich, also den Rechner an sich, den technischen Unterbau, Server, Betriebssystem. Auch dafür gibt es Monitoring-Tools, die den permanent scannen, Vulnerability-Scanner, sind die Patches installiert. sind die harten Guides alle ordentlich eingespielt oder eingehalten in dem Betriebssystem. Also das macht ein Nessus, das macht ein Qualys, das macht ein Tanium. Und die dritte Schicht ist die Anwendung, die oben drauf sitzt. Ne? Also wenn das jetzt ein S4 ist in der Private Cloud, dann kann ich da im ABAP-Teil ziemlich viel falsch machen. Das heißt, ich brauche auch da einen Konfigurationsscanner, einen Vulnerability-Scanner und vielleicht noch jemanden, der einen Prozess oder einen Dienst, der meine Logs kontinuierlich monitort und mir Bescheid sagt, wenn sich da drin Auffälligkeiten zeigen, damit ich rechtzeitig reagieren kann, bevor sich jemand so tief in die Systeme verankert hat, dass ich ihn vielleicht nicht mehr davon abhalten kann, in meine restliche Landschaft durchzuschlagen. Ja. Also diese drei Ebenen monitoren ist unerlässlich. Wenn man eine davon weglässt, wenn man sagt, ich habe doch Firewalls und ich habe eine Intrusion Detection, was soll mir passieren? Leute, das ist einfach nur ein Teilaspekt. Das ist es nicht. Also ich muss alle drei betrachten, um die notwendige Resilienz darstellen zu können, die ich vielleicht als Kritisbetrieb ja auch berichten muss. Ich komme um die Server-Ebene und um die Anwendungsebene herum.
Super, danke dir.
Ecke, wenn du jetzt. Ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall, auch für Ihre Fragen. Die Fragen werden, die jetzt nicht beantwortet werden können, natürlich auch im Nachgang ganz sicher noch beantwortet. Aber jetzt nochmal an dich die Frage, Ecke, wenn du jetzt drei Empfehlungen aussprechen könntest zum Schluss, die du unserem Publikum mitgibst, was wären diese drei Empfehlungen?
Also ganz klar, macht euch mit dem Thema Cloud vertraut, wählt einen Hypervisor, mit dem das eigene Team gut zurechtkommt. Wählt er nicht deswegen, weil der Stammtisch sagt, das nehmen alle, also nimmst du es auch, sondern fragt die eigenen Leute, welcher Hypervisor wäre ich am liebsten. Dann übt das Gehen auf diesem Hypervisor mit eigenen Systemen, weil auch wenn ich in Reis gehe, werde ich parallel dazu in meinen Privat-Tenants andere Third-Party-Systeme platzieren, die ich einfach nicht bei der SAP gehostet kriege und die ich vielleicht auch nicht durch die BTP-Services substituieren kann, die ich aber nach wie vor an meine Logistiksysteme andocken muss, also Lagersteuerrechner, was weiß ich, haufenweise Systeme, die an Logistiksystemen dranhängen, die ich dann sinnvollerweise auch verclaude, aber direkt hoste auf dem gleichen Hypervisor. Also sollten die Leute vom eigenen Team mit diesem Hypervisor klarkommen. Also wie gesagt, nur weil der einen Cisco-Router blind konfigurieren kann, heißt es noch lange nicht, dass er auch mit dem AWS klarkommt. Das dauert eine Weile, bis man da familiar wird, bis man damit vertraut wird. Das ist in meinen Augen wichtig. Und dann würde ich stark dazu raten, sich während der Migrationsphase zu überlegen, ob man sich nicht die eine oder andere Routinetätigkeit durch ein automatisiertes System von den Schultern nehmen lässt. Also zum Beispiel die kontinuierliche Systemüberwachung, der kontinuierliche Systemaudit, um informiert zu werden, wenn sich irgendwo Abweichungen von meiner Soll-Konfiguration zeigen, die ich unbemerkt hergestellt habe oder die irgendjemand unbemerkt hergestellt hat, dass ich sofort nachsteuern kann, was mir wiederum den Kopf frei macht und mich guten Gewissens auf die Migration konzentrieren lässt, die ich dann vielleicht besser und schneller zu Ende bringe. Also nicht erst fertig migrieren und dann habe ich zwei halb vernachlässigte Welten, sondern der beste Zeitpunkt, mit der Security anzufangen, der war gestern, das weiß jeder. Wir haben aber leider noch keine Zeitmaschinen, deswegen nehmen wir den zweitbesten Zeitpunkt und der ist genau jetzt. Und das gilt also insbesondere auch in Migrationsprojekten. Warten, bis die Migration fertig ist, weil man keine Kapazitäten hat, sich mit Security zu beschaffen, ist eigentlich die falsche Aussage. Man sollte sich durch automatische Security-Systeme die Last von den Schultern nehmen lassen, damit man mehr Luft hat, sich um die Migration zu kümmern. Und das geht durchaus, ja.
Super, vielen Dank. Wenn man jetzt näher ins Thema einsteigen möchte, was würdest du denn sagen, wo kann man sich besser informieren, als ja, man das jetzt hier dann in der ganzen Fülle, aber doch in der Kompaktheit jetzt tun konnte?
Naja, also ich bin Praktiker, ich bin Techniker, ich würde es einfach selber probieren. Alle bekannten Hypervisor bieten kostenlose Testpakete an. Man kann preiswert und klein einsteigen, mit kleinem Hosting kann das Gehen üben. Man geht auf Veranstaltungen der DSAG, hört so ein bisschen die Erfahrungsberichte von anderen Anwendern. Und da wird tatsächlich viel darüber geredet, auch über Dinge, die schief gehen. Das weiß ich nicht, ob man das außerhalb der DSAG so hört. Aber in der DSAG geht es da teilweise ganz ordentlich zur Sache, ja. Und das kann einem dann schon eine Richtung geben. Wie gesagt, der eigene Stammtisch, nee, Finger weg, ist normal kein guter Ratgeber. Aber an der Stelle würde ich in erster Linie auf mein eigenes Team vertrauen, das einfach ein bisschen Zeit haben sollte, mit dem Thema Cloud warm zu werden. Und das mir dann sehr genaue Informationen liefern kann, welche Hypervisor, wo sehen wir eine Chance, eine SaaS-Anwendung zu verwenden, um von einem Eigenbau wegzukommen, und was betreibe ich in Reis und was betreibe ich vielleicht zusätzlich in Crow oder in der Public Cloud. Auch dafür gibt es Argumente natürlich, ne? Insbesondere Systeme, die vielleicht von außen erreichbar sein müssen. Wenn ich Portale betreibe, dann würde ich die nicht in Reis betreiben, sondern die würde ich in der Public Cloud betreiben. Das sind so Dinge, das weiß das eigene Team. Ne? Bei vielen Projekten, die ich so gesehen habe in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, die hat niemand gefragt. Niemand hat die gefragt. Das hat irgendeiner auf dem Golfplatz beschlossen, und das sollte eigentlich nicht sein.
Also die nächste Gelegenheit, DSAG-Technologietage, UNAPS ist da auch vertreten. Super Gelegenheit, wir sehen es auch hier eingeblendet. Von daher, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Wir sind übrigens auch da, der Herr Gesandten und ich. Und vielleicht laufen wir uns über den Weg. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf. Ja, danke dir. Das waren eindrückliche Impressionen, die du uns hier transportiert hast.
Super. Auf jeden Fall.
Oder Helge?
Vielen Dank auch von mir an dich, lieber Ecki. War wieder ein Vergnügen, dir zuzuhören. Du hast ja immer sehr viele Praxisbeispiele dann auch dabei und weißt, wovon du sprichst. Vielen Dank für Ihr Interesse, liebes Publikum. Wir freuen uns drauf. Nächste Gelegenheit sind die Technologietage, aber heute Nachmittag geht es ja auch noch weiter bei uns bei der IT-Online-Konferenz. Also wir freuen uns da auf das nächste Zusammentreffen und sagen bis dahin tschüss und auf Wiedersehen. Bleiben Sie uns wohlgesonnen. Bis bald. Tschüss.
Ja, tschüss, bis nächste Woche, Mittwoch. Wir sehen uns. Ciao.
Ciao.